Ach, den Reichen in Deutschland geht's offensichtlich gut. Und wie gut?
Die Zahl der Superreichen in Deutschland ist deutlich gestiegen.
Wir sprechen heute mit dem Mann, der sie alle kennt.
Was ich crazy finde, ist, dass ich die einzige Person bin, die sowas gemacht hat. Das heißt, es gibt in Deutschland niemanden, der das gemacht hat.
Er weiß, wie viel die Superreichen in Deutschland bunkern.
Was mich wundert, ist gerade im Moment dieses Wehklagen. Überall, auch in der Wirtschaft. Überall sagen, das ist so schlecht, die Standortbedingungen sind so schlecht und so. Und diese Wehklagen stehen völlig im Kontrast zu dem, wie die Lage wirklich ist.
Wir schauen heute hinter die Kulissen der Superreichen. Denn laut einer Studie sollen sie immer reicher werden. Wie machen sie das? Und will der Staat jetzt auch mehr von ihrem Kuchen abhaben? Und ist das alles gerecht?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute nochmal mit mir, Marcel. Hi.
Laut einem Bericht der Boston Consulting Group gab es Ende 2025 rund 5000 Menschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar.
Umgerechnet etwa 86 Millionen Euro.
Ein Plus von rund 28% im Vergleich zum Vorjahr.
Diese News packen wir heute aus mit jemandem, der bisher öffentlich noch fast nie über seine Arbeit über die Superreichen erzählt hat.
Mein Name ist Andreas Bornefeld und seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit den Reichen der Welt und speziell in Deutschland und mache mittlerweile die Reichstenliste vom Manager-Magazin als Co-Autor und für die Forbes internationale Liste der Milliardäre und mache da jedes Jahr ein Update und suche neue Reiche.
Andreas hat auf über 8000 Seiten detailliert aufgeschlüsselt, wie viel die reichsten Deutschen wahrscheinlich besitzen und von wo nach wo sie das Ganze verschieben. Woher weißt du das eigentlich alles?
Ich habe quasi alle reichen Familien seit 200 Jahren. Ausgehend von 1913 gab es eine Reichsliste mit 10.000 Namen. Ja. Die habe ich alle nachrecherchiert. Und habe alle neuen Reichen dazwischen recherchiert. Ich habe die Familienstammbäume, ich weiß, wann die was verkauft haben, welche Immobilienfirmen die haben. Alles, was ich im Handelsregister zuordnen lassen kann, die habe ich.
Also das ist komplett digital natürlich, ne?
Genau.
Du hast aber angefangen mit Fußballstatistiken. Wie kommt man vom Fußball dann plötzlich zu Reichen?
Ich war immer jemand schon von klein auf, der wissen wollte, was Sache ist. Man hat ein Panini-Album, man sammelt für Fußball-WM und dann guckt man sich die Namen an und sagt, wer ist das eigentlich? Und dann habe ich damals schon gesucht, wer sind denn die Leute? Und das ging dann später weiter. Und dann habe ich über Nationalsozialisten, habe ich mir das Thema erarbeitet über die Namen. Dann bin ich in Bücherei gegangen, habe mir alle Namen rausgeschrieben und über diese Namen erarbeitet man sich das ganze Thema. Und daraus habe ich dann einen Beruf gemacht.
Hat dich das irgendwie auch fasziniert, dass man eigentlich gar nicht so viel weiß über die Reichen?
Das ist gar nicht das Thema, dass man nicht so viel weiß. Am Anfang weiß man ja selbst nicht viel. Ja. Man hat am Anfang Rothschild, Rockefeller, die üblichen, die man so kennt, Krupp. Und dann geht man immer tiefer und dann entdeckt man noch eine weitere Schicht darunter und noch eine weitere Schicht darunter. Ja. Und so geht das immer weiter und verselbstständigt sich.
Nimm uns mal mit in den Prozess, wie du das alles rausfindest. Also wie du da vorgehst, um jetzt einen neuen Namen zum Beispiel auf die Liste zu setzen.
Zum Beispiel, es gibt Listen, wer welche Firmen verkauft hat. Kartellamtsbericht. Gehe ich durch und dann habe ich wieder neue Firmen und ich weiß, wer was verkauft hat. Wenn ich ganz Unbekannte finden will, gucke ich mir die reichen Viertel an. Und wenn ich dann ein sehr großes Haus sehe, was bedeutend größer als so ein Haus von irgendeinem anderen sehr reichen, dann schaue ich nach, wer dort wohnt, ob da irgendeine Firma gemeldet ist. Und dann findet man völlig unbekannte Leute, die durchs Raster fallen. Also so findet man auch durch andere Wege noch neue Namen außerhalb von Listen, Rankings. Und ich beobachte den ganzen Tag nur Nachrichten. Alles, was irgendwo einen Bezug hat, nehme ich auf und finde wieder einen neuen Bezug, wo man weiter recherchieren kann.
Siehst du auch quasi so Yachthafen, da irgendwie da stehen die und die Yachten so, wo du siehst, wem gehört das alles?
Die Reichen findet man auch in den Vorständen von Museen, von Yachthäfen, von Sportvereinen. Da tummeln sich nämlich sehr viele Vermögende, auch als Sponsoren, als Förderer. Und wenn man die Listen durchgeht, findet man auch sehr viele unbekannte Personen, die sonst durchs Raster fallen.
Und das Vermögen hast du quasi auch rausgefunden über historisch, wo du weißt, hier eben diese Liste von 1914 und so, was da quasi rumlag, hast du einfach historisch über, da gab es schon früher reiche Leute und die sind einfach immer noch reich rausgefunden.
Genau, wenn man die Familie noch zusammenbekommt, weil sobald die unternehmerische Tätigkeit aufhört, also wenn die vor 50 Jahren verkauft haben, ist die Familie meistens nicht mehr nachweisbar. Dann wäre es der Sohn von, da wird es schwierig, weil sie nicht mehr in der Öffentlichkeit sind. Aber das Geld ist da. Das heißt, man guckt sich natürlich auch unter anderem dann Todesanzeigen an, ob irgendwo eine Meldung ist oder Unternehmer gestorben, dass man die Daten auch so aufrechterhält. Sonst hat man irgendwann einen Fehler.
Ist das, was du da machst, nicht auch irgendwie voll privat? Also voll der Eingriff in die Privatsphäre von den Leuten?
Privatsphäre ist es ja nicht. Das sind ja öffentliche Firmen. Mhm. Ich sehe ja nur das, was irgendwo in einer Firma erfasst ist. Alles andere kann ich nicht sehen. Ich kann sehen, wenn eine Familie sich 200 Millionen ausschüttet, was dann damit passiert, das erscheint nicht mehr in irgendwelchen GmbHs. Mhm. Das heißt, wenn die in Aktien investieren, ist das nirgendwo erfasst. Das heißt, die Vermögensschätzungen, die irgendwo erscheinen, die sind sehr, sehr niedrig. Mhm. Weil alles das, was da drüber ist, das kann man gar nicht sehen. Das heißt, die kann man in vielen Fällen verdoppeln.
Es gibt eben, haben wir schon gesagt, keine offizielle Statistik so richtig dazu. Manche nennen dich auch das inoffizielle Statistikamt der Superreichen. Und jetzt nicht zu bescheiden sein, aber wie sehr trifft das zu?
Ist eine schöne Bezeichnung eigentlich, aber das Eigentliche ist, was ich crazy finde, ist, dass ich die einzige Person bin, die sowas gemacht hat. Das heißt, es gibt in Deutschland niemand, der das gemacht hat. Schon verrückt.
Diese Superreichen, um die es jetzt in der Studie von Boston Consulting geht, sollen alle mindestens 86 Millionen Euro Vermögen haben. Insgesamt hätten diese Menschen dann fast 3 Billionen Euro. Das ist über ein Viertel des gesamten Finanzvermögens in Deutschland.
Das ist so richtig viel. Das muss man sagen, diese Schere hat es schon immer irgendwie gegeben. Es gibt immer Leute, die mehr haben und andere, die weniger haben. Aber was wir eben an der Studie sehen, ist, dass das Vermögen eben deutlich gestiegen ist. Zum Teil 11%, 15%, 18% hier in Deutschland. Du hast gerade eben gesagt, besitzen die 5000 Superreichen ungefähr, ganz grob, 3,5 Billionen. Damit wäre Deutschland locker schuldenfrei. Also könnt's auch noch, hätt's noch Geld für Schulen, für Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Das ist richtig. Richtig viel.
Das ist Wirtschaftsjournalist Nicolas Liefen, der sich die Studie für uns angeschaut hat. Und da kommt eben auch raus, diese Vermögen der Superreichen, die wachsen viel mehr als normale Einkommen von uns. Warum ist das so?
Weil Einkommen kein Vermögen ist. Also Einkommen ist ja das Geld, was du bei der Arbeit verdienst zum Beispiel, mit dem du dein Leben bestreitest. Dein Einkommen legt zu, wenn deine Arbeit geschätzt wird, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn es deinem Arbeitgeber gut geht. Vermögen ist was anderes. Vermögen ist einfach quasi das, das da ist, vereinfacht gesagt. Das Auto, Fonds, Lebensversicherung, Immobilien und so weiter und so weiter. Und das heißt, das Geld, Vermögen, steckt eben nicht wie bei dir im Einkaufswagen oder im Tank oder Brot und Brötchen, sondern das Geld steckst du in Aktien, in Immobilien, in Sachwerte, Kunst, Uhren, Schmuck, Autos, was weiß ich. Ja. Und wenn du richtig reich bist, so richtig reich, dann kannst du halt auch weltweit Steuersparmodelle nutzen. Zum Teil zahlen die gar keine Steuern mehr. Hongkong, wenn du einen Tipp brauchst, Hongkong ist gerade richtig beliebt.
Aber jetzt, die haben das alles genauso angelegt, in Aktien und haben sich sonst was gekauft, Häuser und Oldtimer und was wir da alles gesagt haben. Und damit macht man quasi mehr Geld draus, mehr Vermögen.
Absolut. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, dann legst du das vielleicht auf Sparbuch oder eine Geldanlage, kriegst so 2-3%.
So, ich habe vielleicht auch ein paar Aktien.
Ja, hast du ein paar Aktien. Kannst auch davon profitieren. So ist es auch. Und die legen halt relativ viel Geld in Aktien und das wird eben verwaltet. Der Börsenschnitt 7-8% plus in den vergangenen Jahren. Beim DAX waren es um die 20%. Jetzt hast du 100 Millionen, 20% sind 20 Millionen. Und wenn du das jetzt hier versteuerst, dann fallen da 25% Kapitalertragssteuern an, bleiben immer noch 15 Millionen Euro pro Jahr übrig. Und deswegen, wie gesagt, die DAX-Aktien oder die Aktien allgemein haben ausgesprochen gut performt in den vergangenen Jahren. Und wenn du dann noch wenig Steuern bezahlst, ist das eine richtig gute Kombination.
Aber eben, viele von uns arbeiten Vollzeit und werden trotzdem mit der Arbeit niemals an so viel Kohle kommen. Woher kommt dieses Ungleichgewicht, dass sich Arbeit zumindest für die Dimension nicht so richtig lohnt?
Die meisten Menschen, du hast gerade eben gesagt, haben halt einfach nicht so viel Geld übrig, um das irgendwie anzulegen. Die brauchen ihr Geld für Wohnung und für Miete und für Heizung und für laufende Kosten und so weiter. Ja, statistisch gesehen haben wir alle Vermögen. Also das Statistische Bundesamt sagt im Schnitt so um die 100.000 Euro netto. Das ist aber so immer so ein bisschen verzerrt, weil Leute haben natürlich auch Immobilien, in denen sie wohnen, die sie schon länger haben. Die sind einfach wertvoller geworden. Und wenn wir jetzt mal genau hingucken, bei den unter 35-Jährigen sagt man nicht 100.000, sondern vielleicht 17.000 Euro. Aber da ist dann auch das gebrauchte Auto schon dabei und so weiter und so weiter. Es ist einfach so, dass gerade bei so einer Entwicklung, wie wir sie gerade haben, dass sehr viele unter der Entwicklung leiden und die Vermögenden davon profitieren. Mal als Beispiel, Wohnungs- und Mietmarkt. Die Mieten steigen deutlich, davon profitieren aber ehrlich gesagt die Vermögenden, nämlich die, die Immobilien haben. Das, was wir gerade so geißeln beim Thema Öl, nämlich, dass Ölmultis profitieren, dass deren Aktionäre profitieren, da haben wir halt auch immer die Gegenseite von denen, die tanken müssen, wo die Heizkosten steigen und so weiter. Also das ist quasi auch ein Stück weit oder ein Anteil der Schere, die da im Augenblick auseinandergeht.
Das heißt, mit einem normalen Job kann ich jetzt nicht so super reich werden. Also selbst wenn ich irgendwie Arzt oder sonst was bin, richtig viel verdiene, es bleibt einfach nicht genug übrig.
Ah, ich weiß ja nicht, was du verdienst. Von daher kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber tatsächlich ist es halt so, wenn du eine Firma gründest, hast eine mega Idee und so, ja, dann kannst du mal den Sprung schaffen. Aber nimm mal ein Durchschnittsgehalt. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt bei ungefähr 50.000 Euro pro Jahr, und zwar brutto. Jetzt nimm mal so ein Arbeitsleben, 45 Jahre mal 50.000, dann landen wir bei ungefähr 2,2 Millionen brutto vor Steuern über das ganze Leben hinweg. Da sind wir noch sehr weit entfernt von 100 Millionen.
Mit klassischer Lohnarbeit wird also niemand so reich wie diese 5.000 Menschen. Woher kommt also das ganze Geld von denen? Wie wird man so reich? Das weiß natürlich Andreas am besten. Und da muss man vor allem unterscheiden zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern und Reichen, die geerbt haben.
Die Erben, die treffen sich ja natürlich besonders häufig bei diesen alten Firmen. Und da sind in den meisten Fällen bei den richtig großen Firmen, Familienfirmen, sind die wenigsten noch familiengeführt. Also wo wirklich Familie noch operativ das Unternehmen leitet. Das ist ein Manager quasi. Das heißt, die sind im Aufsichtsrat, aber die sind nicht mehr leiten konkret das Unternehmen. Und das sind reine Erben. Dann gibt es natürlich auch die Gründer, die neu aufbauen. Ja. Da gibt es auch eine Menge, die auch innerhalb von einer Generation wirklich aufsteigen und nicht nur mit Startups, sondern auch im Handel oder sonst was. Das sind die, die es wirklich aufbauen. Da sind auch nicht die Erben dabei, aber der Rest, das hat mit Leistung nichts zu tun, sondern ich bekomme etwas geschenkt und das spielt dann eine Rolle mit der Erbschaftssteuer, wo man wirklich sagt, warum profitieren die von diesen Steuervergünstigungen? Obwohl sie eigentlich nichts dafür wirklich leisten.
Wie groß ist der Anteil von denen, die irgendwie wirklich so, ich sag mal, Selfmade-Millionäre oder Milliardäre sogar sind?
Also ich habe in meinen 8.000 reichsten Familien, also bestimmt 20%, die wirklich es selbst aufgebaut haben innerhalb von einer Generation. Also da wächst auch immer wieder ganz viel Neues nach. Ja. Auch im Maschinenbau, sonst wird ja mal alles beklagt, dass es so schlecht ist. Da wächst so viel nach. Da sind so viele gute Firmen, die auch selbst noch aufsteigen und auch die Chancen haben. Ja. Durch Innovation, gute Produkte und weil sie sich am Markt behaupten. Je länger ich natürlich dann im Unternehmen bin, dann verkrusten auch die Strukturen, man ist nicht mehr so innovativ und viele Erben ziehen auch viel Geld raus aus der Substanz.
Wenn du diese Zahlen so immer wieder aktualisierst, da immer wieder reingehst und so, welches Gefühl löst das so bei dir aus, dass das auch vielleicht immer mehr und mehr wird bei vielen?
Vor allen Dingen, was mich wundert, ist gerade im Moment dieses Wehklagen. Überall, auch in der Wirtschaft. Überall sagen, das ist so schlecht, die Standortbedingungen sind so schlecht und so. Wenn ich mir die Zahlen aber angucke von den großen Familienunternehmen, zeigt sich das nicht. Die haben in den letzten Jahren so gute Jahre gehabt. Gerade auch die Maschinenbauer, auch Autos. Jetzt in den letzten Jahren bröckelt es. Jetzt 2024, was man sieht, 2023. Aber in den Corona-Jahren haben die super Gewinne gemacht. Die ganz Großen. Also yeah. nicht der kleine Mittelstand. Und diese Wehklagen, die stehen völlig im Kontrast zu dem, wie die Lage wirklich ist. Das wundert mich.
Das heißt aber, man sieht da auch quasi, ne, dass sie irgendwie da ihre Macht auch nutzen, um irgendwie dann eben Einfluss auf Politik zu machen. Zum Beispiel vielleicht so, ey, Vermögensteuer ist doch alles so kompliziert.
Genau. Also ich sehe das dann. Ich sehe Interviews irgendwo in der Zeitung. Ich gucke mir das an. Da ist eine Person, die sagt, Erbschaftssteuer geht an die Substanz. Wir können dann die Arbeitsplätze nicht mehr machen. Wenn ich mir die Zahlen angucke, sehe, dass sie sich jedes Jahr 200 Millionen aus dem Unternehmen ziehen, ja. aus der Substanz, ins Privatvermögen. Und dann sage ich so, völlig crazy, weil das ist
so schlimm,
warum kann ich nicht die Erbschaftssteuer zahlen, die über 30 Jahre gestreckt wird, für die Erben, die nichts dafür tun. Und dann soll es an die Substanz gehen, aber die gleiche Substanz ziehe ich mir jedes Jahr raus. Also das
Nehme ich so ein bisschen Wut auch dabei wahr bei dir?
Das ärgert mich. Also wenn wirklich entgegen der Faktenlage etwas behauptet wird.
Mhm. Das ist ja aber auch irgendwie alles erschreckend, dass du das alles weißt und rausfinden konntest, aber dass der Staat eben, haben wir schon drüber gesprochen, gar nicht so sehr weiß, wie viel Vermögen bei wem eigentlich liegt.
Es gab in den 70er Jahren gab es Daten über Vermögen. Ja. Da gab es ganz offizielle Statistiken, die wurden aus politischen Gründen irgendwann ausgelaufen. Und als die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde in den 90er Jahren, damit ist auch ein großer Teil weggefallen von Informationen. Aber das war politisch gewollt. Mit heutigen Mitteln, mit KI, mit allen Daten, die zur Verfügung sind, könnte man es locker zusammenfügen, wenn man möchte.
Genau das ist ja oft ein Argument gegen die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Die ist seit 1997 ausgesetzt. Man könne die genauen Vermögenswerte gar nicht richtig bestimmen. Der Verwaltungsaufwand, der wäre viel zu hoch. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz will sie nicht wieder einführen. Aber obwohl die CDU offiziell gegen eine Reichensteuer ist, gibt es in der Partei wohl auch immer wieder prominente Stimmen, die Erbschafts- und Vermögenssteuern ins Spiel bringen. Oft auch nur sehr vage. Dem Staat würde es auf jeden Fall was bringen. Das hat erst Anfang des Jahres das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet. Bis zu 150 Milliarden Euro wären allein durch eine Vermögenssteuer drin.
Also, natürlich würde das die Einnahmen des Staates erhöhen. Es gibt da so ein paar Modelle. Allerdings so richtig ranwagt man sich da nicht und so richtig öffentlich macht man es auch nicht. Und wenn man öffentlich irgendwas sagt, sagt man, ja, wir können mal so, wie du es gesagt hast, ja, wir gucken mal und wir lehnen das nicht grundsätzlich ab und so weiter und so weiter. Richtig konkret wird keiner. Warum wird man das nicht? Weil gerade bei der Erbschaftssteuer steht noch ein Gerichtsurteil aus. Das ist noch nicht raus. Das soll in diesem Jahr kommen. Erbschaften, muss man dazu sagen, werden in Deutschland einfach wirklich gering besteuert. Wir haben sehr, sehr hohe Freibeträge, die kann kannst du auch sogar mehrfach nutzen über die Jahre, wenn das über eine Schenkung läuft und so weiter und so weiter. Wir haben eine Grenze von 26 Millionen Euro. Ab da zahlen viele gar nichts mehr für ihre Erbschaft, weil dann oft Firmen vererbt werden. Und dann heißt es, oh Gott, da müssen wir die Firma zumachen, wenn wir dafür Steuern verlangen und so weiter und so weiter. Es gibt keinen Fall. Also mir ist kein Fall bekannt, bei dem wirklich eine Firma dicht gemacht werden musste. Da steht auf jeden Fall noch ein Urteil aus des Bundesverfassungsgerichts. Und bei der Vermögensteuer ist es so, da hat man vor 30 Jahren das Verfassungsgericht geurteilt, die Berechnung ist nicht okay. So, und seitdem packt das keiner mehr so richtig an, weil sie auch sagen häufig, man kann ja gar nicht richtig berechnen, wie geht das mit dem Vermögen und so weiter und so weiter. Ey, andere Länder können das. Spanien, Norwegen, die Schweiz, die können das.
Also man sagt halt, es ist zu kompliziert, quasi das alles einzeln aufzudröseln.
Ja, und ein Teil davon ist natürlich auch richtig. Also kein Mensch öffnet den Tresor für dich, um zu sagen, guck mal, was ich für ein tolles Gemälde habe. Oder wenn da offshore irgendwelche Sachen investiert werden, kommt ja auch keiner und sagt, ich spare da übrigens Steuern, da liegt mein Geld. So. Aber Boston Consulting kann es ja ganz offensichtlich auch wenigstens schätzen. Und natürlich könnte man auch mit anderen Unterlagen prüfen, Versicherungsunterlagen, was ist wie hoch am Ende des Tages versichert. Und ich würde sagen, Leute, legt eure Daten einfach offen. Hier geht es um eine Selbstauskunft und macht die bitte möglichst korrekt, so wie bei der Steuer. Und dann sehen wir letztendlich mal weiter. Aber im Augenblick wagt sich da ehrlich gesagt noch niemand dran.
Mhm. Du hast schon gesagt, ne, diese Boston Consulting, die hat sich das angeschaut, diese Unternehmensberatung. Von der kommt auch die Studie. Muss man das deswegen auch ein bisschen kritisch betrachten?
Das Problem bei sowas ist natürlich immer, dass du die Daten nicht wirklich überprüfen kannst. Also wenn eine Unternehmensberatung sagt, wir haben hier Daten von, so, dann kommst du da natürlich am Ende des Tages nicht ran. Aber, und es ist ja nicht die einzige Studie. Also es gibt ja mehrere Studien, es gibt Daten vom Statistischen Bundesamt. Da kann man sehen, wie die Börsen gelaufen sind, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt hat, Kryptowerte, Gold und so weiter und so weiter. Unternehmenswerte lassen sich ja auch berechnen, Aktienanteile lassen sich berechnen. Ja, man kann jetzt diese Daten ganz konkret nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, es gibt so eine Menge an Daten und Studien und so weiter, dass man schon sagen kann, das geht in die Richtung. Und ehrlich gesagt, es ist am Ende des Tages gar nicht so wichtig, ob ich jetzt über 100 Millionen Dollar spreche oder 120 oder 130.
Aus der Ecke der Linken, Grünen und SPD kommt dann natürlich schnell das Thema Umverteilung. Die Reichen kaufen sich mit dem ganzen Geld ja eh nur Yachten, Fußballvereine und Kaviar. Aber nicht nur, sagt Andreas Bornefeld.
Es gibt sehr viele, die wirklich sagen, ich habe eine große Firma, Milliarden Vermögen. Meine Erben kriegen jeder 50 bis 100 Millionen Immobilien, also aus dem Privatvermögen. Aber die Firma selbst, das ist mein Lebenswerk, das gebe ich an eine Stiftung, die sich selbst tragen soll, für die Region, für die Mitarbeiter, die sollen davon profitieren. Da gibt es viele von, die auch quasi das sehen, es geht nicht um die Optimierung alles, dass die Erben jetzt ein Milliardenvermögen sich immer weiter aufbauen und nur in Aktien investieren, sondern es geht um das Unternehmen.
Es gibt ja diese Neiddebatte eben auch so, ne? Die Reichen so, die haben so viel, die müssen mal irgendwie so mehr abgeben und so weiter. Ist das vielleicht dann genau das, wo wir so ein bisschen mit aufhören müssen manchmal in der Kommunikation auch so?
Es geht nicht um Neid, es geht auch nicht um Umverteilung. Ja. Es gibt einen klassischen Grundsatz. Man muss sich fragen, die Besteuerung von Kapitalerträgen, also von dem, was ich rausziehe, was ich erziele, ohne dafür zu arbeiten.
Aus Unternehmensverkäufen zum
aus
Beispiel,
Dividenden, aus Aktienverkäufen, sonst was. Dies bedeutet niedriger als für das, wofür jeder von uns arbeiten geht. Und das Mindeste ist, dass beide Erträge mindestens gleich besteuert werden. Wenn ich jetzt arbeiten gehe, verdiene, sagen wir mal, 500.000, was utopisch ist. Ne? Ich verdiene 500.000, zahle darauf Steuern und kriege das Gleiche als in Kapitalerträgen. Da zahle ich für das, wo ich nicht arbeiten muss, nur die Hälfte der Steuer für das, was ich arbeiten muss. Hm. Und das ist der zentrale Punkt.
Vielleicht fragt ihr euch, warum macht Andreas das alles? Also offensichtlich ja nicht, um eine Neiddebatte anzustoßen oder jemanden bloßzustellen. Ich habe das Gefühl, es geht ihm um Gerechtigkeit und Verantwortung.
Eigentlich will ich damit erreichen, dass auch gerade Hochvermögende ein bisschen mehr Verständnis haben für die nächste Generation. Nicht nur die eigene nächste Generation, sondern für die gesamte nächste Generation. Die steht vor so vielen großen Herausforderungen mit Klima, die müssen die Rente finanzieren, es sind Kriege, also es ist wirklich eine Gemengelage, die wirklich, jetzt kommt KI noch, Jobs werden bedroht, dass die auch eine Chance haben für gleichwertige Bedingungen, weil wenn die keine Chance mehr haben aufzusteigen und auch der Mittelstand abbröckelt, gibt es Gefahren auch für die Demokratie, das sieht man ja weltweit.
So, weg jetzt von den Superreichen, weil abseits davon arbeitet unser Team von Deutschlandfunk Nova auch zu anderen existenziellen Fragen der Gerechtigkeit. Auch zu einer, die jeden jungen Menschen in Deutschland was angeht. Die Rente. Die Bundesregierung will ja jetzt die private Altersvorsorge in ETFs und Fonds staatlich fördern. Gute Idee oder verschiebt es das Risiko, im Alter genug Rente zu haben, nur wieder auf den Einzelnen? Das haben wir uns im Podcast What the Wirtschaft im Detail angeschaut. Wir haben euch die Folge in den Shownotes verlinkt. Unsere Unboxing-News-Folge heute, die kommt von Minto Tran, Alissa Ekiator, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und Marcel Bohn. Habt ein schönes Wochenende und bis Montag. Da gibt's unsere nächste Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.